vom eigenen Vielesein zu erzählen, bedeutet für viele ein sehr schwieriges Outing. Wie sag ich's? Wann sag ich's? Und vor allem wie? Felice Mehr hat es ganz pragmatisch gemacht, nämlich in ihrem Webcomic Pippi und Tante. Den haben sie zu Beginn der Corona-Pandemie täglich bei Instagram hochgeladen und auch auf ihrer Webseite geteilt. Eigentlich sollte es dort gar nicht ums Vielesein gehen. Doch wieder diesen so wichtigen Teil ihres Lebens wegschieben? Nee, das kam irgendwie nicht mehr in Frage. Ein mutiger Schritt. Deshalb habe ich Felice gleich zu Beginn unseres Gesprächs gefragt, was ihr Ausgangspunkt war.
Dass ich tatsächlich diesen Comic zeichne und da mehr oder weniger, nun ja, unfreiwillig ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, aber ungeplant, doch das Thema Viele sein nicht auslassen kann. Und dass ich mich dann seit langem mal wieder tatsächlich im Internet darüber informiert habe. Also wir müssen sagen, wir haben die Diagnose vor ungefähr 20 Jahren bekommen. Und haben uns damals natürlich viel informiert und Selbsthilfezeitschriften gelesen, Therapie gemacht, alles Mögliche. Aber damals war ja Internet noch nicht so das Mittel der Wahl. Insofern haben wir, nachdem wir uns eine ganze Zeit gar nicht um Hintergründe und so gekümmert haben, mit dem Comic wieder angefangen zu recherchieren, zu gucken, was gibt's da, was ist sozusagen, was sind die neuen Erkenntnisse, was State of the Art. Also natürlich gibt's ja wie für alles im Internet auch da eine Community. Genau, dadurch sind wir drauf gekommen.
Wie viele Jahre liegen zwischen eurer Erstinformation und heute?
Naja, also die Diagnose, wie gesagt, haben wir vor 20 Jahren ungefähr gekriegt. Also muss so 2002, 2003 gewesen sein. Dann haben wir vielleicht 5 Jahre richtig intensiv Therapie gemacht mit Intervallbehandlung, Trauma und sowas alles. Und dann sind wir einigermaßen damit zurechtgekommen und haben das so langsam ausschleichen lassen und uns lieber aufs Leben konzentriert, um das mal so zu formulieren. Also es war dann nicht mehr unser Schwerpunkt, weil wir irgendwie einigermaßen gelernt haben, damit zu leben. Also ich meine, das hört natürlich nie auf, dass man irgendwie sich innerlich damit beschäftigt, um klarzukommen. Aber nach außen war das dann, haben wir lieber uns aufs Leben konzentriert, sag ich mal so.
Das finde ich interessant, weil mir das bis jetzt noch nicht so oft begegnet ist. Die meisten viele, die ich kennengelernt habe, die hatten Heilung sehr im Fokus und sehr das Überwinden von Schwierigkeiten. Und die haben diesen Dreh halt nicht gemacht, dieses, ja, das ist das, aber ich mache jetzt das.
Ja, das läuft natürlich immer mit, weil es einfach natürlich das Leben, beeinträchtigt, also bestimmt oder ein wesentlicher Teil vom Leben ist. Also ich sag mal so, in meinem Comic habe ich ja zum Beispiel, sind zwei Hauptfiguren. Die eine hat ein Holzbein, steht also im Prinzip für, was man so eine physische Beeinträchtigung, und die andere ist halt, wie sich jetzt herausgestellt hat, viele. Und auch wenn ich ein Holzbein habe, bin ich ja, oder jetzt mal, das ist ein Comic, also im übertragenen Sinne, sage ich mal, nicht gut laufen kann, ist es auch permanent Teil meines Lebens. Aber ich bin da natürlich nicht permanent mit beschäftigt. Und so ähnlich gehen wir halt auch mit dem Viele um. Es ist immer da, es hat bestimmte Konsequenzen. Manche Sachen laufen anders als bei, sag ich mal, normalen Leuten. Wir sind auch anders zu handhaben in der Partnerschaft. So. Aber es ist nicht mehr so, das Zentrum Heilung war natürlich in den ersten, 5 Jahren das Thema der Wahl. Da haben wir ja auch kaum was anderes gemacht. Aber jetzt, es ist schon lange anders, Gott sei Dank.
Ich finde es bemerkenswert, dass in eurem Comic die Figur, die viele ist, häufig mehrere Köpfe hat und eher so ein bisschen aussieht wie ein Vogel. Also es ist eher so ein Vogelkopf. Die andere Person aber sieht auch nicht menschlich aus. Also es ist nicht stereotyp menschlich. Und das finde ich interessant, weil es vereint ist in dieser Andersheit, in diesem Anderssein. Aber die Person, die viele ist, ist nochmal anders. War das eine bewusste Entscheidung oder ist das einfach so gekommen?
Nee, das war schon Also wir zeichnen ja schon länger Comics, hatten das letzte Projekt abgeschlossen und haben uns sozusagen gerade jetzt in Corona halt ein neues Thema gesucht, worüber wir zeichnen und erzählen wollen. Und wir können immer relativ schlecht, also irgendeine Fantasy-Geschichte erzählen. Das ist nicht unser Ding, das war es nie. Also wir haben ja mal Kunst studiert, sind also mit diesem künstlerischen Prozess, was ja Comiczeichnen ist, sehr vertraut und wussten, wir brauchen ein Thema, was einerseits nah an uns dran ist, also wo wir auch kontinuierlich also einen Bogen spannen können für, ich sag mal, für ein ganzes Buch, so ist es ja geplant. Und da sind wir dann zu diesen paar Themen gekommen, also wir sind ja verheiratet mit einer Frau, die tatsächlich schlecht laufen kann, also ne. Und da war, ging es aber darum jetzt, also da erzählen wir natürlich von realen Personen einerseits, erzählen aber andererseits eine Geschichte. Man kann es nicht eins zu eins übersetzen, aber deswegen darf es natürlich auch nicht zu dicht dran sein, dass jeder sofort erkennt, okay, das ist jetzt meine Frau und das bin ich. So ist es nicht gedacht. Also wir wollen, und um dieses zu umgehen, haben wir uns dann für die Sache mit den Tieren entschieden, oder Wesen eigentlich so, also sind ja keine biologischen Tiere. Und das ist tatsächlich aber im Comic auch gar nicht so unüblich und hat auch ein paar Vorteile. Zum Beispiel kann ich ja schon allein, welchen Kopf ich da jetzt raussuche, viel über die Person sagen, ohne dass ich jetzt beschreibe, sie ist gutmütig und warmherzig oder spitz oder ein bisschen exaltiert. Das kann ich mit diesen Köpfen natürlich wunderbar machen. Das ist das eine, weshalb ich mich für diese Tierköpfe entschieden habe. Und dann war schon von Anfang an klar, ja, ich erzähle viel von mir oder von unserer Partnerschaft. Sollte eigentlich um die Partnerschaft gehen, geht's ja auch. Und da zeichnet es natürlich, die eine kann schlecht laufen und die andere, naja, das hat man zu Anfang natürlich noch Stimmen im Kopf oder so, jeder hat so zwei Seiten, ne? Das ist ja auch sowas, was man auch so übersetzen könnte. Also das habe ich mir sehr gut überlegt, ja.
Und dass es so ein bisschen unrealistisch wirkt, so ist es kein Problem für dich? Ich frage, weil ich häufig in Erzählungen oder Romanen schon häufiger so diesen Gedanken hatte von, also wie nah an der Realität ist es jetzt? Und ich präferiere persönlich Berichte oder auch ja, Darstellungen übers Viele sein mit viel Realismus. Einfach, ja, weil dieses Ausgedacht-Thema ist ja auch etwas, was die Auseinandersetzung immer begleitet irgendwie.
Stimmt, ja.
Das war aber für euch dann eher hintendran oder einfach nicht Thema? Oder habt ihr gedacht, ah, die Vorteile sind einfach da, künstlerisch?
Naja, für mich ist also der Witz, dass dadurch, dass ich die Figuren so abstrahiere, kann ich sehr, sehr nah an der Realität dran sein. Also natürlich hat meine Frau kein Holzbein, aber sie kann definitiv nicht gut laufen. Also, ne? So. Ja. Da ist es die Übersetzung. Und natürlich habe ich keine Vogelköpfe und ich habe auch nur einen Kopf. Ehrlich gesagt, auch wenn wir jetzt hier nicht bei Zoom sind, aber das wollte ich mal klarstellen. Ja. aber dass ich das halt, dass ich, also Kunst heißt ja immer, dem auch eine Form zu geben. Und wie kann ich das deutlicher machen, dass da verschiedene sind, wenn ich sie also im weiteren Comic jetzt, wo ich dann auch zu diesem Viele Sein hingehe, zeichne ich ja direkt auch einzelne Personen. Die haben, also die sind mit einem Farbcode, so dass ich, also hoffe ich, dass man immer erkennt, dass es dann das Innenleben ist. Aber das wird ja auch als einzelne Person dargestellt und so ist es natürlich nicht. Aber das Gefühl ist ja so. Also es ist im Prinzip, ich suche eine Sprache dafür, das auszudrücken, damit andere das verstehen können. Und ich bin sehr abstrakt, damit ich sehr nah dran sein kann an der Realität. So sehe ich es.
Ich hätte mich gefragt, als du uns das erste Mal geschrieben hast, warum ein Comic? Warum ein Comic und kein Text? Und warum ein Comic, der dieses sehr fantastische Element enthält und gleichzeitig aber diese Nähe zum Leben ist? Ihr steigt ja da auch ein mit so realistischen Szenen. Also es geht um Arbeitsalltag und um Weihnachten war jetzt zuletzt und ich hatte mich gefragt, warum ein Comic, und die Antwort für mich war, naja, sequenzielles Erzählen. Das ist, man kann, Prozesse vielleicht leichter darstellen. Und ja, vermutlich hat man einfach auch Freiheiten dadurch, dass es gezeichnet ist. Aber was waren eure Gründe?
Also das ist einfach, das ist total banal, weil wir gerade Comic zeichnen. Also wir haben einfach angefangen als Bildhauerin und haben große Figuren gemacht und uns da damals noch sehr unbewusst auch mit dem Thema auseinandergesetzt. Wir haben immer viel gemalt. Eine ganze Weile haben wir vom Grafikdesign, also sind dann, haben dann den Beruf gewechselt, um von dem, was wir tun, auch leben zu können, haben dann Grafikdesign gemacht. Und im Prinzip kommt es jetzt wieder ein bisschen zusammen. Es ist offensichtlich genau das Medium, mit dem wir uns gerade ausdrücken. Und zufälligerweise passt es für uns jedenfalls super gut zum Thema. Also man kann halt viele Sachen, die man endlos erklären müsste im Wort, kann man zeichnen und es ist sofort da. Und tatsächlich dieses Erzählen in der Zeit, eine Geschichte erzählen, das haben wir eigentlich auch schon immer in den verschiedenen Medien gemacht. Also man kann ja auch musikalisch eine Geschichte erzählen, man kann mit einer Skulptur eine Geschichte erzählen, indem man drumherum geht. Comic ist, finde ich persönlich, sehr niederschwellig, also kann man relativ einfach so verstehen, für dich, aber ja.
Ja, Zugänglichkeit, da habt ihr einen wichtigen Aspekt. Ihr veröffentlicht das Comic auf Instagram. Mhm. Nicht alle Menschen benutzen diese App und nicht alle Menschen haben da so einen Zugang zu. Aber also Instagram ist schon geeignet, um eine gewisse Reichweite zu entwickeln und auch ja, zugänglich zu sein. Es ist zugänglicher als heutzutage eine Webseite oder kennst du noch damals diese E-Mail-Verteiler?
Ja, klar. Wobei ich sagen muss, also weil ich das weiß, setze ich es auch immer noch auf Facebook rein. Und wer damit gar nicht kann, ist es auch als Blog auf meiner eigenen Webseite zu sehen. Das mache ich immer noch parallel, wobei ich Instagram tatsächlich auch für das entscheidende Medium an der Stelle halte.
Ja, das heißt, ihr verteilt eure Arbeit, soweit es geht, um vielen Menschen Zugänge zu ermöglichen. Würdet ihr sagen, ihr macht damit auch ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit? Also hat das Comic einen Anspruch an Öffentlichkeitsarbeit oder geht es nur um den Ausdruck?
Nee, also es geht nicht nur um den Ausdruck. Also das läuft natürlich immer mit, aber mein Ziel war es schon immer, dass ich mit dem, was ich tue, auch irgendwas in der Welt bewirken will. Also es würde mir nicht reichen, es hat mir auch damals nicht gereicht, einfach nur so für mich im Atelier zu stehen und mich selbst da. Nee, es geht darum, damit rauszugehen und so es möglich ist, vielleicht Menschen zu inspirieren, also auch zu erfreuen, wobei das Thema jetzt natürlich ein bisschen härter ist. Aber ich versuche auch immer noch was Lustiges mit reinzunehmen, dass es ein bisschen aufgeheitert ist. Es gibt eben auch, wie auch im richtigen Leben, Folgen, wo das gar keine Rolle spielt, wo es einfach nur um Schneespaziergang geht, zum Beispiel. So. Also ja, für uns ist es natürlich auch eine Mischung zwischen Selbstausdruck als Künstlerin, aber also bei uns läuft immer mit, dass wir damit auch nach außen gehen. Und insofern war es tatsächlich auch eine ganz grundsätzliche Entscheidung, mit dem das Thema mit reinzunehmen in den Comic. Das war ja von Anfang an nicht geplant. Also das hat uns irgendwann überrascht. Und wir haben gemerkt, wir kommen da jetzt nicht drum rum. Auf der anderen Seite war uns also als Künstlerin immer klar, irgendwann wird das Thema sein. Und wahrscheinlich ist jetzt der Punkt einfach ran.
Das bedeutet aber auch, ihr habt jetzt die letzten 20 Jahre mehr oder weniger, ja, es ist eigentlich total witzig, wart ihr out als lesbische Person die letzten Jahre?
Ja.
Das Outing hattet ihr und ja, ihr wart aber versteckt als Person, die viele ist.
Unbedingt. Ja, genau.
Ja. Hat sich das einfach so ergeben oder war das auch eine bewusste Wahl?
Also, nein, das sind bewusste Wahlen. Also nach unserem lesbischen Outing war relativ schnell klar, wir wollen leben als das, was wir sind. Also so, ne, das ständig zu verstecken, das war nicht keine Option für uns. Wobei man natürlich auch immer sagen muss, wir sind freiberuflich, wir sind als Künstlerin gelten ja sowieso als ein bisschen abgedreht oder so. Also so, ne, da ist es natürlich immer noch einfacher, als wenn man in der Bank arbeitet und sagt, hey, ich bin lesbisch. So, ne, das ist, hat sich ja auch nochmal geändert seit 20 Jahren. Aber auch heute kenne ich Leute, die wollen es nicht unbedingt so vorne ranhängen. Mhm. So, ne, und ich habe auch gemerkt, als wir geheiratet haben, also ich bin seit 3 Jahren verheiratet und jetzt lege ich natürlich automatisch ein Outing hin, wenn ich sage, meine Frau, da muss ich mich dann auch nochmal dran gewöhnen. Mhm. Ne? Also so bis jetzt, bis dahin, ja, habe ich einen Partner oder einen Lebensgefährten, Lebensgefährtin, je nach Situation und mich dran zu gewöhnen, also dann auch tatsächlich an Stellen, dass, wo man eigentlich sonst nicht tun würde. Aber warum soll ich nicht, wenn alle von ihrer Frau oder ihrem Mann sprechen, warum soll ich das nicht tun? So, das ist die eine Seite, das ist ganz klar, es gehört zu meinem Leben, das bin ich, so ist es halt einfach. Und mit der anderen Geschichte, ich wollte einfach als freiberufliche Grafikdesignerin ernst genommen werden, geschäftlich. Also da hätte ich auf gar keinen Fall mich in der Weise geoutet, sage ich mal, dass ich nicht ganz richtig ticke oder so, keine Ahnung. Also es ist halt eine schwere Persönlichkeitsstörung. Ich wüsste nicht, warum ich damit jetzt als Grafikdesignerin irgendwie an die Öffentlichkeit gehen soll. Warum denn? Und so wussten das tatsächlich nur ganz, ganz wenige. Also eigentlich meine Frau und ganz enge Freunde.
Ja, ich habe so 2 Dinge jetzt rausgehört. Das eine ist die Befürchtung, dass man für nicht zurechnungsfähig gehalten wird, weil man eine Persönlichkeitsstörung hat.
Genau.
Und das andere ist, zu welcher Situation sollte man das sagen? Also man hat ja keinen Anlass eigentlich.
Genau.
Das heißt, ihr habt euch auch so weit funktional im Griff in solchen Kontexten auch immer gehabt und es war nie anstrengend irgendwie? Oder also hat
das ist ja witzig. Natürlich ist es anstrengend. Also.
Ja. Ich frage das, weil wir ja zum Beispiel genau machen, was wir machen, damit wir offen sein können und nicht die Kraft aufbringen müssen, immer verstecken zu müssen, dass wir belastet sind.
Ja.
Und jetzt frage ich mich natürlich, was ist bei euch anders und was ist bei euch vielleicht leichter als für uns?
Also, ja, ich merke gerade, okay. Also wenn wir in Rollen sind und genau das sind die sozialen Situationen, die wir bevorzugen. Also wir sind ungern in sozialen Situationen, wo nicht klar ist, wer jetzt was macht oder so. Also da gehen wir so gar nicht gerne hin, so Smalltalk-mäßig und so. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass dann bei uns auch nicht klar ist, wer vorne sein soll. In Situationen, die sehr strukturiert sind, also wir haben ja zum Beispiel Kunst unterrichtet an einer Volkshochschule. So, ne? Dann klären wir vorher, wer das jetzt am besten auf die Reihe kriegt. Also sind so 2 oder 3 oder 4, die dann angesagt sind, die vorne sein sollen. Das klären wir vorher und dann können wir das richtig gut machen, weil halt die Profis vorne sind. Und das ist natürlich irgendwann total anstrengend und deswegen würden wir das jetzt auch nicht so lange durchhalten und sind hinterher natürlich auch erschöpft und müssen dann erstmal was für die anderen machen. Die Kinder zum Beispiel, die Innenkinder, die halt so lange nicht da sein durften. Also so. Na, und je näher das ranrückt, umso eher kann es passieren, dass eben mal was rausrutscht. Na, und entspannt sind halt total Situationen, wo das einfach alles sein darf. Und da gibt es halt nur, sag ich, meine Frau und noch 1, 2 ganz enge Freundinnen, wo einfach auch ganz unkommentiert die Kinder da sein dürfen. Das ist am entspanntesten. Aber richtig anstrengend finde ich das jetzt gerade auch, wenn ich das Menschen erzähle oder durch den Podcast, also allzu viele fragen gar nicht, was mich auch wundert, aber egal. Wenn dann jemand fragt und dann müssen wir es natürlich auch erstmal erklären und wie ist es? Und dann, auch wenn wir es erklärt haben, ist nicht so das Verständnis da, dass jetzt plötzlich alle Kinder da sein können. Das finde ich total anstrengend auch gerade.
Das heißt, also ich finde an dem, was ihr erzählt habt, gerade mehrere Dinge spannend. Das eine ist so, ja, mit anderen Leuten zu tun zu haben, in Rollen zu sein, ist halt anstrengend. Und dazu gehört so ein gewisses sich versteckt halten und sehr kontrolliert sein dazu.
Also ja.
Das finde ich eine interessante Haltung. Die kenne ich auch und die nehmen wir auch ein, aber eben nicht so konsequent. Also ich kann mir nicht vorstellen, in einem Angestelltenverhältnis zu arbeiten oder in einem ja, in so einem verbindlichen Verhältnis, das auf meiner Funktion fußt, mich da so reinzubegeben, aber ihr habt das geschafft und wow.
Nee, haben wir nicht. Also da muss
Wie lange habt ihr da unterrichtet?
Also wir sind nicht wir könnten definitiv nicht angestellt arbeiten, eben deshalb, weil wir halt einfach eben auch mal morgens so schräg drauf sind, dass wir jetzt spazieren gehen müssen, um irgendwie nachmittags gut arbeiten zu können. Also angestellt geht gar nicht. Wenn ich sage Volkshochschulkurs, dann sind es maximal einen Tag.
Okay, also es ist dann so ein Seminar oder so.
Ja,
also
genau, sowas, ne? Ich meine, da sind wir halt auch privilegiert, weil wir eh schon immer freiberuflich gearbeitet haben.
Mhm. So. Das heißt, ihr habt euch darauf eingelassen und so eingearbeitet in euer Dasein oder in euren Alltag, dass bestimmte Kontexte einfach schwierig sind und anstrengend. Und dass ihr euch darauf einstellen müsst.
Ja.
Magst du ein bisschen beschreiben, wie ihr das macht und wie sich das vielleicht auch verändert hat im Laufe der Zeit? Also du hast jetzt so beschrieben, wir müssen dann gucken, wer für den Job geeignet ist und wer das machen kann.
Mhm.
Das ist ja was, das habe ich schon oft kritisiert gehört in Foren zum Beispiel oder in Gruppen, weil das so einfach klingt. So, ja, wir setzen uns jetzt hin und dann ist uns sofort klar, wer da so passend ist und dann funktioniert das auch. Da sind ja mehrere Anforderungsstufen drin.
Ja.
Vielleicht magst du einmal beschreiben, wie ihr das macht und wie ihr da hingekommen seid. So, wie läuft das konkret ab? Ihr setzt euch hin und dann seid ihr einfach so in Kontakt schon? Und
nee, also erstmal ist es natürlich echt eine Frage der Übung. Ne? Und bei einfachen, sage ich mal, relativ normalen Situationen geht es mittlerweile schnell oder ist auch automatisch, sind dann halt einfach die richtigen vorne. Je aufregender das ist oder je weniger wir dann auch geübt waren, bei uns ist eigentlich das Mittel der Wahl Schreiben. Also wir haben das ganz, also wir schreiben viel Tagebuch und das tatsächlich zur Selbstverständigung. Das ist total langweilig, wenn wir später mal lesen. Und da haben tatsächlich die verschiedenen Leute auch ganz klassischerweise verschiedene Schriften. Von daher ist es für uns auch eine Möglichkeit, gut auseinanderzuhalten, wer jetzt was sagt. Und dort gibt es dann auch mal jemand, der das moderiert und sagt, jetzt sagen aber mal alle, was sie von irgendeiner schwierigen Situation halten. Oder jetzt ist das und das dran und üblicherweise machen das jetzt bitteschön die und die. Und dann vielleicht noch ein Protektor, der aufpasst auf die Kinder, dass die, wenn es richtig, also Triggersituationen gibt es ja auch manchmal, wo klar ist, okay, Kinder haben jetzt hier aber so ganz und gar nichts zu suchen, dass die nochmal extra nach hinten geschickt werden. Und das ist meistens bei uns ein schriftlicher Vorgang. Also wir schreiben das einfach auf.
Und wie stellt ihr dann sicher, dass es funktioniert? Was macht ihr in den konkreten Situationen? Weil nichts ist weniger vorhersehbar als das Leben selbst und andere Menschen. Also das ist ja auch was man in solchen Geschichten mit einplanen muss. Und wir erleben uns in bestimmten Situationen so richtig, als würden Trigger wie so ein Haken funktionieren für manche Ins, dass sie die einfach rausreißen, egal was da passiert. Habt ihr da Schutzmechanismen entwickelt oder eher so Überspielmechanismen? Also ich frage das, weil ich so die Idee habe, ihr wart jetzt so lange so versteckt mit dem Viele-Sein.
Mhm.
Wie habt ihr das hingekriegt, dass nie jemand was gemerkt hat oder ist es gerade meine Idee, ne? Vielleicht wart ihr ja ganz oft schon in Erklärungsnot, aber ich denke, wenn ihr euch ständig erklären hättet müssen, dann hättet ihr das nicht so lange verborgen halten können. Wie habt ihr das gemacht oder wie macht ihr das heute?
Also ich habe gerade gestern ein Gespräch mit einer Freundin gehabt, die jetzt den Comic gelesen hat und tatsächlich sich getraut hat zu fragen, ey, wie viel hat denn das mit dir zu tun? So, und ich habe sie als erstes gefragt, ja, was denkst du denn? Und dann kam ganz klar, also so wie ich dich erlebt habe, nee, glaube ich nicht. Andererseits ist der Comic so intensiv, dass ich da doch an Zweifeln komme. So, also ne, ich selbst kann es ja gar nicht einschätzen, wie ich nach außen wirke oder so. Ne? Aber offensichtlich und letztlich ist es aber auch tatsächlich unser Schutzmechanismus. Und dass wir so extrem in der Lage sind, alles andere wegzudrücken und nur jemand vorzulassen, der extrem funktioniert, der super effizient ist, super schlau, So, und dahinter können wir uns gut verstecken. Und offensichtlich funktioniert das auch. Nein, es ist ganz bestimmt niemand auf die Idee gekommen, jedenfalls in Zusammenhängen, die arbeitsmäßig oder ein bisschen näher sind, also außer ganz enge Freundin, da ist es anders. Aber so im Umfeld, weiß ich, im Chor oder so, würde eher niemand auf die Idee kommen. Außer, dass wir dann halt, also ja, es gibt natürlich so, ich sage, wir haben zum Beispiel Orgelunterricht genommen. Das war super schwierig für uns, weil da halt ganz viele getriggert werden, weil manche wollten das total gerne. Der Lehrer war nicht besonders pädagogisch geschickt, sag ich mal, vorsichtig ausgedrückt.
Das heißt, das hat getriggert, dieser
Ohne
Konflikt.
Ende. Und wir konnten es nicht benennen, weil schon die Tatsache, dass wir so eine Rechts-Links-Schwäche haben, also wir wissen einfach nicht, wo rechts und links ist. Und das ist einfach was, das ist wie eine Lese-Rechts-Schreibschwäche. Ich habe mal gelesen, das ist ans weibliche Gen gekoppelt und seitdem bin ich damit einigermaßen in Frieden. Aber rechts und links ist einfach wichtig, wenn du Klavier- oder Orgelunterricht nimmst und er sagt dir, nimm die rechte Hand, dritter Finger. Und wenn du da eine Stunde drüber nachdenken musst und dann doch auf die falsche Hand. So, ne, das sind natürlich extreme Stressoren, aber selbst das konnte ich mit diesem Menschen nicht. Also, das habe ich ihm gesagt, aber er hat es halt nicht ernst genommen. So, üb doch einfach so, ne? Und von daher war klar, alles andere werde ich mit ihm auch nicht bereden können. Also muss ich da irgendwann durch, irgendwie durch. Und das sind richtig stressige Geschichten. Während im Alltag kriegen wir das eher hin, dass wir ganz straff das, sag mal, dissoziieren, ne? Dass wir einfach nur den einen vorlassen, der genau das jetzt auf Reihe kriegt. So. Also hat uns auch schon oft so überfunktional und wenig einfühlsam oder so. Naja, okay. Also, dass wir so ein extremes, also nach außen hin, wir wollen professionell, klar, eindeutig rüberkommen. Also eigentlich alles genau das, was man natürlich gar nicht ist, wenn man viel ist. Wenn ich das jetzt so erzähle, denke ich, oh Gott, das ist ja furchtbar. Also ich erzähle dir das jetzt und mir wird das selbst natürlich auf eine ganz andere Art klar, weil solche Fragen stellt natürlich niemand, mit dem ich mich jetzt unterhalte. Auch nicht jemand, der es weiß. Ne?
Ja. Ich kann mir vorstellen, dass diese Fragen gestellt zu bekommen ungewöhnlich ist für euch. Denn im Vorgespräch hattet ihr gesagt, dass ihr auch nicht viel mit anderen Leuten zu tun habt, die viele sind. Wie kommt das denn? War das auch eine bewusste Entscheidung, weil ihr ja gerade mit Leben beschäftigt wart? Oder wie kam das?
Also wir wohnen ja auf dem Land. Ne? Von daher ist so mit Selbsthilfegruppen oder so sowieso nicht so viel. Wir wissen von ein paar Frauen aus der Umgebung, dass sie viele sind, aber es macht uns eher Angst. Also tendenziell haben wir das möglichst vermieden. Also da gibt es so, wir hatten so ganz unterschiedliche Begegnungen, aber so dieses, ich meine, kennen wir von uns ja auch. Jetzt sind wir ganz, schön, dass du da bist. Und am nächsten Tag erkennen wir denjenigen einfach nicht wieder. Das ist schon, also für uns ist es ein Albtraum. So, also uns und mit uns, man sagt ja immer, ist man selbst der Mensch, mit dem man gern zusammenleben würde. Und da kann ich nur sagen, nee, das ist mir viel zu unzuverlässig. Und da kann ich natürlich auch ein Stück, also meine Frau, die dem natürlich am meisten ausgesetzt ist von allen Menschen auf dieser Welt, auch verstehen, dass sie es manchmal echt nicht einfach hat, so, obwohl sie das alles weiß und so. Aber wenn plötzlich da jemand anders da ist und das macht uns, wo wir selbst ja nicht so stabil sind, totale Angst. Deswegen haben wir das möglichst vermieden. So.
Und war das von Anfang an so? Wir sind ja ziemlich zeitgleich diagnostiziert worden,
Ja.
aber ihr seid sehr viel älter als wir.
Ja.
Mich interessiert so ein bisschen, wie das war. Also ihr habt die Diagnose bekommen. Es war ja sicherlich kein Zufallstreffer, dass ihr diese Diagnose bekommen habt. Aber es war ja damals wie heute eine eher selten diagnostizierte Erkrankung.
Ja.
Und ich frage mich, ob ihr damals das Bedürfnis hattet nach Kontakt zu anderen und wie das damals war in der ersten Zeit, auf andere zu treffen, die viele waren.
Also wir sind ja gar nicht auf andere getroffen zu Anfang. Also natürlich haben wir das ja auch zu Anfang niemand erzählt, außer der Partnerin, mit der wir damals zusammen waren. Und Kontakt hatten wir, wenn, dann in Kliniken. Und auch da natürlich, ja, genau wie du sagst, die Diagnose war damals auch umstritten. Da waren dann auch nicht so viele. Und die, die da waren, waren dann auch eher. Also wir haben die Zeitschriften gelesen. Das fanden wir toll. So einfach zu hören, wie es anderen damit geht. Also, und auch jetzt finden wir das auch mit diesem Internet. Also nein, toll. Dieses Dings da.
Ja, ja.
Dieses Internet da draußen. Also das finden wir total spannend, wie, also auch eure Blogs, wie es euch damit geht und auch eben zu hören, ah ja, guck mal, das habe ich damals schon gedacht, haben wir nicht und ihr auch nicht, super, so, ne? Oder nee, das kennen wir ganz anders. Aber wir brauchen da nicht so den direkten Kontakt. Also in den Kliniken war es auch eher so, dass wir uns da ferngehalten haben. Ich meine, in Kliniken, was erzählt ihr da? Also da ist man froh, wenn man irgendwie sein Einzelzimmer hat.
Ja, und die Betroffenen, die da sind, nur weil man die gleiche Diagnose hat, ist man ja auch nicht, also man ist ja nicht on top mit allem, wenn man gerade in die Kliniken muss. Also
genau, und dann ist das natürlich auch alles Trigger, alle Trigger außer mir.
Ja, ich habe es aufgebracht, weil ich gerne wüsste, wie das ist, als erwachsene Person mit einer Diss diagnostiziert worden zu sein und dann mit diesen Sozialansprüchen oder Ansprüchen oder Anforderungen an soziale Interaktion konfrontiert zu sein und gleichzeitig sehr deutlich zu wissen und dann auch noch eine Diagnose dafür zu haben, dass das alles gar nicht mal so einfach ist. Das interessiert mich.
Also für uns war die Diagnose extrem wichtig. Wir hatten Glück, dass wir an eine Therapeutin gegangen sind, wo wir eigentlich da waren, weil sie uns mal gucken wollte, ob wir auf ihre Warteliste gehören. Und die uns am Ende der ersten Stunde, wo wir völlig überrascht waren, weil wir hatten gar nicht so irgendwie, also wir saßen jetzt nicht heulend vor ihr und haben erzählt, wie furchtbar alles ist, sondern wir hatten einen ganz normalen Termin. Und sie hat am Ende der Stunde zu uns gesagt, also sie hat das Gefühl, es ist bei uns dringend und sie würde uns jetzt sofort reinnehmen. Da sagt man natürlich jetzt irgendwie nicht nein oder wieso denn das? Ne, das hat sich dann erst im Laufe der Zeit herausgestellt und war letztlich unsere Rettung, weil wir waren ja vorher schon in Kliniken und war dann irgendwie klar, ja, posttraumatisch, aber warum? Wir wussten von nichts, war auch alles gut in der Kindheit, naja, so dieser Klassiker. Und wir sind praktisch aus den Kliniken immer als super geheilt entlassen worden. So, ne? Also wow, warum eigentlich? Also bis hin zu überfunktional. Und ich kann mich noch genau an eine Situation erinnern beim Entlassungsgespräch, wo der Therapeut uns gegenüber saß und genau das meinte. Und wir dachten, ja, irgendwie hat er recht, aber irgendwas stimmt nicht. Und wir können es halt nicht benennen. Und wenn wir nicht auf diese Therapeutin getroffen wären, die das benannt hat, dann hätten wir ja noch ewig Therapie machen können, weil irgendjemand hat dann immer schon das so gemacht, wie es der Therapeut will oder was da gerade passt. Das ist ja auch so ein Vorteil. Man kann sich halt irgendjemand passt immer sozusagen. Und mit dieser Diagnose wurden dann halt zum Beispiel solche Sachen und andere Geschichten, so dieser Aha-Effekt. Ach so, ja, jetzt verstehe ich das. Ach so, deswegen war die Reaktion so. Ah ja, also das war total erhellend. Auch wenn wir es von Anfang an, also irgendwann haben wir halt, die Therapeutin hat damals mit uns angefangen, so mit Innenanteilen irgendwas zu arbeiten. Das hat alles super funktioniert und irgendwann haben wir sie mal gefragt, was sie denn jetzt meint, was denn nun eigentlich dahinter steht. Und dann hat sie gesagt, ja, dissoziative Identitätsstörung, konnten wir nichts mit anfangen, sind wir in die Bibliothek nach nebenan gelaufen und haben nachgeguckt und haben dann natürlich rausgekriegt, multiple Persönlichkeiten, nee, ne? Naja, aber doch, ne? Ja, aber dann ist es doch alles, deswegen so. Also so einerseits zwischen völligem Entsetzen, wir doch nicht, gleichzeitig aber doch, das und das und das. Also, ja, so war das. Und dann haben wir halt gezielt damit gearbeitet. Und dann wussten wir, was es ist und haben, was wir kriegen konnten, gelesen. Also ein paar Bücher gab es ja damals auch. Haben uns halt auch für stationäre Therapie entschieden. Also man muss sagen, wir hatten 3 Kinder und mussten von daher einfach auch weitgehend funktionieren. Das war schon heftig.
Ihr hattet 3 Kinder?
Ja, wir haben ja immer noch 3 Kinder.
Okay, alles klar. Ich dachte gerade, oh Gott.
Nein, aber wir hatten 3 Kinder insofern, als sie das die bei uns gewohnt haben und es jetzt schon lange nicht mehr tun. Ja.
Okay, ihr musstet funktionieren. Ja, das als Mutter kann ich mir total gut vorstellen, dass das auch, hat das nicht auch total gestört? Also wie viel Raum hattet ihr in der Zeit für eure Therapie, für eure Auseinandersetzung, wie viel Kopf?
Ja, beides, ne? Also es hat uns einerseits tierisch gezwungen, funktionierend zu bleiben, also die Füße auf dem Boden zu lassen und nicht abzudrehen. Und auf der anderen Seite hat es das natürlich so überhaupt nicht einfacher gemacht.
Ja.
Also wir hatten dann schon, also wir waren damals in Beziehung und die Frau damals hat sich auch um die Kinder gekümmert. In der Zeit, wo wir dann in Kliniken waren, also das konnten wir machen und das brauchten wir auch. Und also ich stelle mir das für unsere Kinder, wow. Also so jetzt langsam, ich meine, sind jetzt gehen jetzt alle auf die 30 irgendwie zu, beschäftigen sich jetzt mit ihren eigenen Geschichten und wir waren natürlich, wir haben getan, was wir konnten, aber für die Kinder ist es da drum, wenn die Mutter nicht stabil ist.
Ja.
Also da haben die natürlich heftig auch was mitgekriegt. Und wenn wir in Kliniken waren, haben wir uns auch völlig aus dieser Welt von Mutter und Kinder sein. Also zum Teil war das ja, wenn man in einer Klinik, da musste man irgendwie Kontakt fasten, so für 2 Wochen. Für uns war das gar kein Problem, weil das war uns alles viel zu viel. Aber was es für die Kinder bedeutet, so gar keinen Kontakt zur Mutter zu haben. Und wir haben das aber nicht leisten können in der Klinik. Wir konnten die nicht jeden Tag anrufen oder so.
Ja.
Da könnte ich jetzt sofort anfangen zu heulen, wenn ich an meine Kinder denke. So, ja, weil das ist kann wirklich ich mir vorstellen. Richtig scheiße. So, was mit einem selber ist, naja. Aber ja. Sorry.
Wir können das Thema gerne wieder verlassen, wenn euch das gut tut und wenn ihr das braucht.
Naja, ich meine, man muss es einfach dann aber auch mal aussprechen. So. Nee, mach einfach weiter. Ist schon okay. Also auch für die, es gibt ja auch andere viele, die Kinder haben und was es da für Unterstützung braucht. Also was ich zum Beispiel total klasse fand, war, dass damals mit diesen Intervallbehandlungen in der Klinik, da war ja auch mit Anmeldezeiten und wenn man Kinder hatte, wurde man da sozusagen eher rangenommen. Das finde ich total sinnvoll.
Ja.
So, ne?
Ja, weil klar.
Das ist ja immer noch so eine Verantwortung, die man ja dann nicht, als ich die Kinder gekriegt habe, wusste ich ja von nichts. So.
Ja. Wussten eure Kinder, so wissen die heute, dass ihr viele seid und was das bedeutet? Also, oder wann habt ihr es ihnen gesagt und mit welchen Gedanken oder wie habt ihr es damals begründet? Also als ihr noch nicht wusstet, dass ihr viele seid, da hattet ihr ja auch schon Schwierigkeiten. Wie seid ihr da mit denen in Kontakt gegangen?
Also Mama ist krank, so, ne? Und es war damals so, dass wir tatsächlich so eine Aphasie hatten, also so eine Sprachstörung, nicht reden konnten, was super praktisch ist, um das zu kommunizieren. Also sowohl im Dorf, bei den Lehrern, bei den Kindern auch. Mama kann nicht reden und muss deswegen in Behandlung. Ne? Also so körperlich läuft immer besser. Und wir haben jetzt.
Ja, leider ja, ne?
Ja, muss man so sagen. Das war nachvollziehbar und für uns auch ein Schutz. Also ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber für uns war es super praktisch, weil es dann auch dringend war. Also wenn man nicht, wir waren einfach stumm. So, das ist relativ nachvollziehbar, dass da was passieren muss und auch unpraktisch und sowas alles. Aber auch eine Art von Dissoziation wahrscheinlich. Naja, wie auch immer, wir haben jetzt tatsächlich mit den Kindern, also wir haben es allen dreien gesagt, beziehungsweise 2 davon, die Ältesten wussten das und die Jüngste, das war mir allerdings auch nicht klar, hat es tatsächlich durch den Comic erfahren. Also sie wusste immer, dass da was war, aber sie war halt auch die Jüngste und das ist mir ein bisschen untergegangen. Da habe ich tatsächlich auch ein schlechtes Gewissen, weil man sollte vielleicht nicht über einen Comic über seine Mutter erfahren. Aber egal, wir sind so im Kontakt bisher, also darüber auch reden. Ja, es wissen mittlerweile alle drei.
Und wie gehen die damit um? Also ist passiert, wovor du dich gefürchtet hast, dass sie dich nicht ernst nehmen? Oder war es so, das ist also die Krankheit, mit der Mama immer in Behandlung war?
Also nein, sie nehmen mich nach wie vor, das hoffe ich jedenfalls. Also jedenfalls nicht weniger ernst als vorher und vielleicht haben sie mich vorher auch nicht an manchen Stellen nicht ernst genommen und das ist ja dann vielleicht auch eine gute Idee. Nein, wir sind gut in Kontakt. Und letztlich spielt es ja sie wohnen weit weg von hier und jetzt ist Corona, sehen wir uns leider selten. Also ich bin nicht so die Mutter, die jede Woche anruft und das sind nicht die Kiddies, die jede Woche anrufen. Wir sind gut in Kontakt, aber es spielt jetzt nicht so eine Rolle. Also eher so, dass also eine meiner Töchter hat jetzt angefangen, tatsächlich sich auch mit ihren eigenen Sachen zu beschäftigen. Und da spielt es natürlich eine Rolle. Und dann fragt sie auch und wir reden darüber. Und dann sage ich auch, wie es war. Ist ja für die auch viel einfacher. Also meine Eltern haben es immer abgestritten. So, da war nichts. Bis heute bin ich die Verrückte. Und das möchte ich meinen Kindern nur ganz und gar nicht antun. Wenn die sagen, es war so und ich kann mich nicht erinnern, dann gehe ich erstmal davon aus, dass es eben so war. Auch wenn ich mich erinnern kann. So, also, dass ich da einfach ein anderes Gegenüber bin. Und dass es mir natürlich auch irre leid tut, was passiert ist. Aber das hatten wir ja schon.
Ja, hast du das Gefühl, dass du dadurch, dass du selber so mit dir in Kontakt bist und auch in der Auseinandersetzung, dass du deinen Kindern im Hinblick darauf ein Vorbild bist?
Ja, das, ein Vorbild, ja. Aber in dem Sinne, man kann sich den Dingen stellen und es lohnt sich, sich den Dingen zu stellen, weil es dann tatsächlich besser wird, auch wenn es erstmal schmerzhaft ist. Du kannst was tun. Das wäre jetzt so meine Message. Also so, was ich also hoffe, dann eben auch vorgelebt zu haben.
Ja. Wie schaut ihr die Zukunft? Jetzt habt ihr dieses Outing gemacht, in Anführungsstrichen, und ihr wollt aus dem Comic ein Buch machen. Wie geht's dann weiter? Habt ihr Ideen oder Wünsche?
Also das mit dem Outing ist ja noch lange nicht vorbei. Wir haben Corona und man trifft sich nicht.
Es ist tatsächlich eigentlich, Entschuldigung, es ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt für ein Outing.
Stimmt.
Zu der Situation, wo einem wirklich auch niemand näher, also ne, wenn das eben so angstbesetzt ist wie bei euch, dass ich kann es total nachvollziehen, das genau so und genau jetzt zu machen. Es ist, man geht raus, aber noch nicht richtig und auch nicht so, dass es ganz konkret sein könnte. Es ist eigentlich perfekt. Also sich jetzt schon mal so an diesen Gedanken anzupassen, okay, es ist nicht so, dass ich niemals was dazu gesagt habe.
Ja, genau. Also das steht uns tatsächlich wirklich noch bevor, wobei die Erfahrung jetzt mit den zwei, drei Menschen, mit denen wir Kontakt hatten, tatsächlich eher die ist, dass die Menschen gar nicht ernst nehmen. Also ernst nehmen im Sinne von, wie jetzt doch nicht du. So, und das ist ja auch ein Schutz. Und dann denke ich, ja, also wer mich nicht fragt, kriegt, also dem dränge ich das jetzt auch nicht auf.
Ja. Das ist also so ein bisschen auch ein Schutzfaktor, dass noch nicht viele Menschen wissen, was eine DIS ist.
Wahrscheinlich, ja.
Ja.
Keine Ahnung. So, also, und beruflich bin ich ja eh dabei, mich umzuorientieren. Also vom Grafikdesign hin zum Comiczeichnen. Bin da auch auf der Suche nach Aufträgen und Kunden. Also ich würde gerne auch mal über andere Sachen erzählen. Muss nicht immer über uns sein, so über Projekte oder genau, also ich bin ja letztes Jahr habe ich ja eine sehr lange Wanderung gemacht, also von Norddeutschland bis nach Santiago de Compostela und habe das gezeichnet. Da war ich 4 Monate unterwegs. Sowas in der Art würde ich gerne weitermachen. Ja, insofern ist jetzt natürlich durch dieses Outing das viele Sein wieder mehr in den Mittelpunkt gerückt und also vielleicht ändert sich da auch noch mal was im Sinne von noch mehr Heilung oder besser zurechtkommen oder eben, was wir jetzt wenig benannt haben, weil das in dem Comic jetzt einfach noch nicht so weit ist. Eigentlich war ja der Ursprung, das Zusammenleben zu beleuchten oder zu erzählen. Und tatsächlich, wo das viele Sein für mich die allergrößte Rolle spielt, ist tatsächlich in meiner Partnerschaft, weil da sind einfach alle da. Sobald wir rausgehen, ist es ja eher eine, ja, ist alles vielleicht anstrengender und wir sortieren uns, aber wirklich relevant ist es halt in der Partnerschaft. Und was bedeutet das für meine Frau? Was bedeutet das für unser Zusammenleben? Und vieles würde ich ja auch gar nicht, viele Wechsel kriege ich ja gar nicht mit, wenn sie meine Frau sie mir nicht spiegeln würde.
Mhm. Habt ihr sie mal gefragt, welchen Stellenwert es für sie hat, dass ihr viele seid? So, ist es für sie belastend oder ist es einfach, wie ihr seid?
Beides. Also einerseits ist es natürlich, also sie hat sich für uns entschieden, weil das halt auch spannend ist mit uns, denke ich mal so. Also da sind halt auch Kinder und das ist schön, das ist inspirierend. Also sind wir jetzt nicht völlig komplett doof oder so. Und diese Vielfältigkeit hat sie, glaube ich, auch fasziniert. Das kommt jetzt auch in die nächsten Comics. Spoiler. Wenn nämlich schon gerade gezeichnet, weil jetzt so der entscheidende Punkt ist, wo sie sich ja so im Comic für die Frau, die vieles entscheidet. Und tatsächlich auch das ist ziemlich sowas. Also so, sie hat sich bewusst für uns entschieden, aber natürlich, auch wenn man sich bewusst für was entscheidet, ist es ja nicht so, dass man deswegen alles toll findet. Und manchmal hat sie natürlich auch ihre eigenen Sachen und dann ist es eben manchmal auch schwierig. Und es ist anstrengend, wenn also ich, wie gesagt, ich kann mir das kaum vorstellen, hast ein ernsthaftes Gespräch und dann kommt ein Kind und will einen Schoko-Weihnachtsmann oder so oder umgekehrt. Gerade war es total spaßig und plötzlich bricht es. Also es geht jemand ein, der eine geht die Treppe hoch, der andere kommt runter. Wer will das schon? So.
Andererseits, wenn das so ein Thema ist und wenn das viele Sein so klar in der Partnerinnenschaft auftaucht. Also für mich ist das nicht so, ich habe da überhaupt keine Erfahrung mit. Wir leben unsere Partnerinnenschaft anders. Hm. Aber ich frage mich dann natürlich, mit wem ist die Person zusammen? Oder ist es nicht die Idee, die sich die Person von allen macht als Person? So, ich habe gerade so geschauert, als du gesagt hast, ich finde die Kinder inspirierend und schön. Das ist so was für uns gar nicht geht, Kinder sind hier gar nicht, also sind hier nicht erwünscht, weder von uns noch, also es ist auch, also unser Partner hat nie gesagt, er wäre, also Kinder wären hier unerwünscht, aber es ist für uns beide ein eindeutiges Signal, wenn eins da ist, aber Partnerinnenschaften sind einfach verschieden und die Gründe oder die, wie nennt man das denn? Die Aspekte, die besonders relevant füreinander sind, sind ja unterschiedlich. Also ich frage mich gerade, das ist eben, ich wollte mit meiner Ursprungsfrage nach der Zukunft so ein bisschen, habt ihr als Ziel, dass ihr eine werden wollt und ist diese eine Person dann die mit der Partnerin zusammen ist? Oder seht ihr euch schon in der Zukunft weiter als viele, die mal hier, mal da und aus unterschiedlichen Gründen einfach auftauchen?
Also wir sehen nicht, dass wir zusammengehen. Deswegen, ich jetzt mal ganz, ganz genau, ich jetzt, will, wenn ich mit den anderen zusammengehe, würde das bedeuten, dass mir das passiert ist. Und darauf habe ich so gar keinen Bock.
Es ist merkwürdig, das ist ja nicht wählbar. Also du kannst ja auch nicht wählen, ob denen das passiert ist oder nicht. Das ist
Ich hab nicht gesagt, dass es logisch ist. Ja? Ich habe nur gesagt.
Ach so, okay. Alles klar.
Nein. Und wenn die Kinder aus der Partnerschaft raushalten, ist es zum Beispiel was, was gar nicht geht. Also die Kinder mögen meine Frau total gerne und werden auch von ihr entsprechend angesprochen und können da sein. Das geht gar nicht, also für uns geht es gar nicht, die rauszuhalten. Eher ist so, also unser Anspruch an Partnerschaft ist schon, dass wir einfach mal wirklich so sein können, wie wir sind. Und wir sind eben viele und da sind solche und solche und manche mag unsere Frau mehr und manche mag sie vielleicht ist sie nicht so warm mit. Was für uns gar nicht geht, ist, wenn sie jemand von uns total ablehnen würde. So, weil da würde das System sofort, also wir sind da intern sowas von solidarisch. Das geht gar nicht. Oder ich meine, so in Person gegeneinander ausspielen, auch wenn es gut gemeint ist, kannst du nicht mal dem sagen oder so, ne? Da sind wir super empfindlich mit. So, also da verschließen wir uns und sind sofort in der Abwehrhaltung und mauern und sind einfach weg. So und auch nicht mehr erreichbar. Also von daher, nee, für uns ist das Partnerschaft nur möglich, wenn wirklich alle da sein können. Das bedeutet für uns Nähe. Und als wir uns entschieden haben, mit ihr eine nähere Beziehung einzugehen, war das ja auch, also das ist ja tatsächlich auch in dem Comic der Moment, wo ich das offen mache. Und es war aber auch so, wir hätten mit ihr nicht weitergehen können, wenn wir das nicht gesagt hätten, weil wir das Gefühl hätten, was ganz Wesentliches von uns zurückzuhalten. Das wäre uns wie eine Lüge vorgekommen. So, und so haben wir das halt, also wir waren ja vorher auch mit anderen Frauen zusammen und das war halt immer so der Knackpunkt, vertrauen wir so weit, dass wir das sagen können, weil alles andere, es spielt auf einem ganz anderen Level.
Das war die zweite Ausgabe von Viele Leben. Wenn sie dir gefallen hat und du die Produktion der nächsten Ausgabe unterstützen möchtest, kannst du das am einfachsten als Unterstützerin via Steady umsetzen. Ab einer monatlichen Spende von 10 Euro kannst du dabei helfen, diese Interviewreihe für alle zugänglich zu machen. Andere Spendenoptionen und mehr Informationen zu dieser Reihe findest du auf vielesein.de/viele-leben. Auf unserer Webseite kannst du uns auch ein Feedback hinterlassen, über das wir uns genauso freuen, wie wenn du anderen von diesem Podcast erzählst. Bis zur nächsten Ausgabe von Viele Leben wünschen wir dir eine gute Zeit.